Content Note. In diesem Podcast werden Kolonialismus, rassistische Diskriminierung und Gewalt thematisiert. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Achtung, in dieser Folge kommt zudem die drastische Beschreibung von Leichenteilen vor.
Gemächlich ritt ich bergab und kosend ging mein Blick über die zarte Lieblichkeit der sonnenhellen Landschaft an den Hängen und dort unten. Auf den breiten Rücken der Hügel weideten friedlich die Herden der Eingeborenen und fleißige schwarze Frauen bearbeiteten ihre fruchtgesegneten Felder. Die Sonne sank am farbensprühenden Horizont.
Und Schuld der alten Ruxel reitet in den Sonnenuntergang. Happy End?
Ja, happy für wen, ist hier die Frage.
Westfalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus.
Folge 6. Kolonialismus in den Köpfen. Heinrich Schulte, Alten Ruxel heute. Weder mit dem Ritt in den Sonnenuntergang noch mit seinem Tod 1947 ist Schulte Alten Ruxels Geschichte so richtig zu Ende. Vor ein paar Tagen habe ich sein Buch »Ich suchte Land in Afrika« im Bücherregal meiner Oma gefunden. Seitdem war einiges los. Hast du verpasst? Dann starte doch den Hörspiel-Podcast mit Folge 1. Schulte Alten Ruxels Geschichte auf jeden Fall ist bis heute nicht vorbei. Von seinem Aufenthalt in Südafrika sind bis heute Menschen betroffen.
Ich kann nicht davon lassen, das Rätsel um den Verbleib des abgetrennten Kopfes von Joshi Makroba noch zu meinen Lebzeiten zu lösen. Es ist ja nicht so, dass sein Tod längst Geschichte ist. Mein Vater wurde im Jahr 1910 geboren, nur 15 Jahre nach der Enthauptung seines Großvaters.
Diese Sätze schreibt der amtierende Erzbischof von Kapstadt, Thabo Makroba. Die Passage ist aus seinem Buch Faith and Courage übersetzt, das erstmals 2017 veröffentlicht wurde. Mit seiner Familie ist Erzbischof Makroba auf der Suche nach den Überresten von seinem Urgroßvater. Mamfoko Makroba wurde 1895 in der Transvaal-Republik gefangen genommen und enthauptet. Er hatte sich mit anderen indigenen Herrschenden gegen die Unterdrückung der Kolonialmächte in Südafrika zur Wehr gesetzt. Erzbischof Makroba sucht nun bis heute den Schädel seines Urgroßvaters. Die Spuren, die er bisher gefunden hat, hat er in seinem Buch zusammengetragen. Und dabei taucht immer wieder ein Name auf.
Auf einer deutschen Website ist ein Brief aus dem Jahr 1908 zu finden, in dem ein Herr Alten Ruxel aus Münster verschiedene Gegenstände für Sammler anbietet.
Ein Herr Alten Ruxel aus Münster also. Diesen Brief von 1908, den der Erzbischof erwähnt, finde ich schnell im Internet. Hier, freiburg-postkolonial.de. Hier entdecke ich Auszüge aus einem Brief, in dem ein Herr Alten Ruxel aus Münster verschiedene Waren zum Kauf anbietet. Er verkauft Kriegstrommeln, Waffen, Fotos und die Nilpferdpeitsche von Mamfoko Makroba. Und zuletzt ein Schädel.
Es schmerzt mich immer wieder, wenn ich sowas lese.
Für vermeintlich wissenschaftliche Untersuchungen, die die Rassentheorie unterstützten, wurden noch Anfang des 20. Jahrhunderts Schädel vermessen und es wurde mit ihnen gehandelt.
Stell dir das mal vor. Schädel wurden vermessen und damit wurde gehandelt. Dafür wurden Menschen getötet und Gräber geschändet. Und warum?
Wofür war dieses Ausmaß der Gewalt denn gut?
Erzbischof Thabo Makroba und seine Familie haben den Verdacht, dass es sich bei dem Schädel in Alten Ruxels Brief um den von Mamfoko Makroba handeln könnte. Denn es gibt weitere Anhaltspunkte für eine Verbindung zwischen Alten Ruxel und Makroba. Und zwar bei dem schottischen Schriftsteller John Buchan. Der schreibt am Beginn des 20. Jahrhunderts Berichte über Südafrika. Er erwähnt auch den Schädel von Makroba und schreibt, dass er im Besitz eines gewissen alten Rooksels aus Münster gewesen sei. In Ich suchte Land in Afrika schildert Schulte Altenruxe sogar selbst eine Begegnung zwischen ihm und Mamfoko Makroba.
Nachmittag gegen 4 Uhr kam Kapitän Makroba mit einigen Indunas, um mir einen Besuch zu machen.
My name is Manda Murauzi, a historian at the University of Cape Town.
Was der Begriff Indunas bedeutet, hat mir Manda Murauzi von der Universität in Kapstadt erklärt.
Induna ist ein Begriff aus der Sprache Isizulu. Es handelt sich um so etwas wie eine Beamtenposition, die nicht erblich ist. Und diese Beamten wurden eingesetzt, um zwischen dem Zulu-König und den einzelnen Herrschern der zum Zulu-Reich gehörenden Gruppen zu vermitteln. Und diese Bezeichnung wurde aber im kolonialen Kontext weit über das Zulu-Reich hinaus gebraucht. Hier sehen wir ja, wie Altenruxe sie bis weit ins Innere des Landes verwendet.
Schulte Altenruxe schildert, wie er und Makroba sich über seine Pharmapläne austauschen. Im Vergleich zu anderen Szenen im Buch kommt Makroba hier sogar relativ lang zu Wort. Aber natürlich nur zur Schuld der alten Ruxels Gunsten. Klingt zum Beispiel so.
Und Makroba sprach nach einer Weile: Ich bin geneigt, dir zu vertrauen. Denn ein Mann, der so reist wie du und allein bei den Tigern, Schlangen und Wildschweinen schläft, ist ein mutiger Mann und spricht nicht leicht die Unwahrheit. Wir wollen dir in deinen Plänen nicht hinderlich sein.
Also ob Makroba das wirklich so gesagt hat, weiß ich natürlich nicht. Vermutlich hat sich Schulte Altenruxe das nur ausgedacht. Immerhin steht er durch Makrobas Aussagen ganz gut da. Als mutiger Mann, der von einem indigenen Herrscher quasi die Erlaubnis für seine Pläne bekommen hat.
Noch eine gute Stunde plauderte ich mit Makroba und erfuhr manchen Wink von ihm über Land und Leute. Wir trennten uns mit frohen und freundschaftlichen Worten. Ich meinte es gut mit Makroba.
Schulte Altenruxe sagt, er meint es gut mit Makroba. Dabei hat er es mit einer sehr einflussreichen und mächtigen indigenen Person zu tun. Das klingt für mich ganz schön von oben herab. Egal, ob die Begegnung nun so stattgefunden hat oder nicht, die Schilderung im Buch ist auf jeden Fall ein weiteres Indiz für eine Verbindung zwischen Makroba und Schulte Altenruxe. Apropos Indizien.
Mein Name ist Gisbert Strohdrees, ich bin Historiker und arbeite als Redakteur beim Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben in Münster.
Gisbert Strohdrees kennt Schulte Altenruxe schon seit fast 30 Jahren. Natürlich nicht persönlich, aber schon in den 1990er Jahren ist der Journalist und Historiker auf ihn aufmerksam geworden, als er zu Ein- und Auswanderungen in und aus Westfalen recherchiert hat. Jahre später wird Strohdrees auf einen Zeitschriftenartikel des damaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, aufmerksam. Und kann es kaum glauben.
Also ich habe diesen Artikel gelesen und habe gesehen, dass Bedford Strohm in dem Beitrag einen Mr. Altenruxe erwähnt. Und ich habe sofort gedacht, das kann nur Heinrich Schulte Altenruxe gewesen sein.
In dem Zeitschriftenartikel berichtet Heinrich Bedford Strohm von der Suche nach dem Schädel von Mamfoko Makroba. Und Gisbert Strohdrees vermutet, dass er vielleicht helfen kann.
Ich habe daraufhin Herrn Bedford Strohm einen Brief geschrieben. Und damit kam sozusagen die ganze Geschichte nochmal ins Rollen.
Gisbert Strohdrees hat nämlich Informationen, von denen weder Heinrich Bedford Strohm noch Thabo Makroba wissen. Und die gibt er nun weiter.
Ich konnte durch meine Recherchen Nachfahren von Schulte Altenruxe in der Nähe von Hamburg ausfindig machen. Und ich habe den persönlichen Kontakt hergestellt zwischen diesem Nachfahren und dem Erzbischof Makroba.
Wie Gisbert Strohdrees weiß, haben Thabo Makroba, der Urenkel von Mamfoko Makroba, und ein Nachfahre von Heinrich Schulte Altenruxe inzwischen miteinander gesprochen. Gemeinsam setzen sie die Suche nach dem Schädel von Mamfoko Makroba fort.
Es gibt Hinweise darauf, wo der Schädel geblieben sein könnte. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Weil die Suche noch andauert, will auch Erzbischof Makroba sich dazu aktuell nicht äußern. Auch wenn wir hier in Westfalen vielleicht meinen, dass wir mit kolonialer Vergangenheit nichts zu tun haben, das Beispiel von Schulte Altenruxe und den Makrobas lässt doch eigentlich keinen Zweifel daran, dass weiter Aufarbeitungsbedarf besteht. Und ja, Menschen leiden bis heute unter den Folgen des Kolonialismus. Und die Geschichte von Makroba ist kein Einzelfall. Der Verbleib von menschlichen Überresten und Gegenständen der Kolonialisierten ist in vielen Fällen ungeklärt.
Ich bin Felicity Jens, ich bin Historikerin hier an der Uni Münster, arbeite viel zum Kolonialgeschichte.
Andersherum gibt es in europäischen Sammlungen und Museen Gegenstände, bei denen die Herkunft und die Bedingungen unklar sind, unter denen sie aus den Kolonien zu uns gekommen sind.
Es gibt auch in dem Sinne kleine Sammlungen in viele kleine Orte hier in Westfalen, Gegenstände aus der Kolonialgeschichte, die Kolonialgebiete. Man weiß nicht so genau, wie sie dort gekommen sind und was sie bedeutet. Und ich denke jetzt gerade an den ganzen Themenkomplex, was wir haben mit der Zurückgabe von kolonialen Güter. Und wir müssen auch gucken, ob sie dann in Unrechtskontexte nach Deutschland gekommen sind.
Die Forschung arbeitet heute daran, mehr über die Herkunft der Objekte herauszufinden. Und gleichzeitig machen diese Ausstellungsstücke mal wieder deutlich, dass die koloniale Vergangenheit unserer Region immer noch präsent ist.
Die Recherchen zeigen, dass die Geschichte der kolonialen und siedlerischen Besetzung nicht nur Buren und Briten betrifft, sondern auch andere Europäer, darunter Deutsche, Österreicher und Dänen. Vielleicht können weitere Untersuchungen dazu beitragen, Antworten und Heilung nicht nur für unser Gebiet, sondern auch für Menschen anderer Nationen zu finden. Aber wenn wir Makrobas fehlenden Schädel als Metapher für das Leid verwenden, das nicht nur unsere Familie und unser Clan, sondern auch unsere Nation ertragen hat, kann es dann wirklich einen Abschluss für uns alle geben?
Tja, ein Abschluss? Je mehr ich recherchiert habe und je mehr ich nach Spuren kolonialer Geschichte in Westfalen gesucht habe, desto mehr habe ich gemerkt, das ist nur der Anfang. Ich kann noch viel tiefer graben. Und bei der Auseinandersetzung mit den Verbindungen zwischen meiner Region und dem Kolonialismus geht es auch um mich. Um meine Stereotypen und meine Wortwahl. Ich bin wieder bei meiner Oma. Auch wenn das Thema Kolonialismus für mich noch lange nicht abgehakt ist, muss ich doch mal langsam Schulte-Alten-Rucksitz Buch zurückbringen. Meine Oma weiß ja immer noch nicht, was ich da in ihrem Bücherregal entdeckt habe. Ich muss unbedingt mit ihr darüber sprechen.
Wer sich mit der Kolonialgeschichte Westfalens und ihren Auswirkungen bis heute beschäftigt hat, kann das Wissen auch weitergeben. Klar.
Und irgendwann wird es hoffentlich auch umfassend in der Schule unterrichtet. Am Ende ist es ja eigentlich eine Aufgabe und gleichzeitig aber auch eine Chance für alle.
Es ist wichtig, sich mit der Geschichte und Gegenwart der eigenen Region auseinanderzusetzen.
Lena, Schatz, was ist? Machst du jetzt noch einen Kaffee haben?
Ja, ich komme. Einen Moment. Du, sag mal, das Buch Ich suchte Land in Afrika, wo hast denn du das her? Ich habe das in deinem Bücherregal gefunden.
Mhm.
Und das hat ganz schön viel mit mir gemacht. Also ich muss sagen, dass sich meine ganze Draufsicht aufs Leben total verändert hat. Westfalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus. Eine Produktion des LWL Medienzentrums für Westfalen. SprecherInnen: Fine Sendel, Joyce Sanya, Noah Tinua, Özgür Karadeniz, Binetta Hansen, Florian Geiselmann, Birte Hanusrichter, Carla Becker, Della Dabulamansi, Philipp Bender, Doa Güder. Ton und Technik: Tobias Ober, Jonas Lechenmeier. Redaktionsteam: Marc Loray, Lisa Gillmeister. Dank an Jeef Gimeli. Sensitivity Reading: Elli Mariama Mani. Komposition: We Are Modular. Regieassistenz: Hanna Bickhoff. Regie: Theresa Fritzi Hörl. Dieses Projekt wird von der LWL Kulturstiftung gefördert im Rahmen von Power: Postkoloniales Westfalen-Lippe.